HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. Seit Sonntagabend haben die Europäische Union, die Bundesregierung und die Parteien der Großen Koalition ordentlich zu knabbern am Ergebnis der Europawahl. Wir knabbern heute mit, und zwar mit einem, der sich sowohl in der europäischen als auch in der deutschen Politik bestens auskennt. Michael Roth, 48 Jahre. Aus Hessen, genauer gesagt aus Heringen. Seit 1998 im Bundestag, seit 2013 Staatsminister im Auswärtigen Amt, also einer der politischen Stellvertreter des Außenministers. Als solcher ist er unter anderem zuständig für Europa. Mit Michael Roth möchte ich heute bei HR Info das Interview darüber reden, was das Ergebnis dieser Wahl für die EU bedeutet, für Deutschland und für seine Partei, die SPD. Und wir werden hoffentlich auch klären, was Lothar Matthäus mit der ganzen Sache zu tun hat. Herr Roth, am Sonntagabend, als die ersten Zahlen zum deutschen Ergebnis der Europawahl kamen, da haben Sie getwittert. Genau drei Wörter. Das tut weh. Nun kenne ich Sie ein bisschen. Ich kenne Sie auch als durchaus impulsiven, wortgewaltigen Menschen. Und ich habe den leisen Verdacht, dass Ihre eigentliche erste Reaktion nicht druckreif war.
Ja. Wenn man selbst Wochen und Monate lang durch die Republik gereist ist, um ja nicht nur Wahlkampf zu machen für Europa, sondern auch für die Europapartei Deutschlands, nämlich die Sozialdemokratie, tut das sehr weh. Und das ist eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Schmerz, aber auch ein bisschen Ratlosigkeit, gepaart mit Selbstkritik. Was ist da schiefgelaufen? Was hat nicht funktioniert?
Und da wird man mal ein bisschen deftiger, ohne dass Sie es jetzt wiederholen müssen.
Genau.
Dieses schlechte Gefühl zog sich ja dann, glaube ich, durch den Abend. Kurz nach 20 Uhr kam die Eilmeldung, dass die französischen Rechtspopulisten von Marine Le Pen bei der Wahl knapp vor der Partei von Präsident Macron liegen. Das hat Ihnen doch als Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit, da hat Ihnen vermutlich das Herz geblutet, oder?
Ja, die Gefahr des Nationalismus und Populismus ist noch nicht gebannt. Einerseits war das ein guter Tag für Europa. Durch eine höhere Wahlbeteiligung haben die Bürgerinnen und Bürger ja ein klares Signal gesetzt, ihnen ist die EU nicht egal. Es war ja auch in vielen Wahlkämpfen eher eine Auseinandersetzung zwischen den Pro-Europäern und den Feinden Europas und weniger ein Wahlkampf, wo es um Inhalte ging. Das kann man auf der Habenseite verbuchen. Aber es ist natürlich bitter, wenn in einigen Ländern die Polarisierung nur noch verläuft zwischen Nationalisten und Populisten und dann dem Rest. Und der Rest, das ist ja auch eine sehr bunte Truppe. Das sind Liberale, das sind progressive Sozialdemokraten, Konservative. Also teilweise muss man alle Kraft zusammennehmen, die Demokratie zu bieten hat, um überhaupt den Nationalisten und Populisten die Stirn zu bieten. Und das ist schon besorgniserregend.
Ich meine, wie wird denn das aussehen? Die Rechtspopulisten, die stellen jetzt mehr als ein Viertel der Abgeordneten im neuen EU-Parlament. Was bedeutet das für Europa?
Da mache ich mir keine allzu großen Sorgen, weil es keine Solidarität und keine Teamfähigkeit von Nationalisten gibt. Auch wenn es ihnen gelingen wird, eine gemeinsame Fraktion zu bilden, werden die sich bei erstbester Gelegenheit zerstreiten. Die sind vielleicht nur geeint im Champagner trinken oder im Golf spielen, aber in der Sacharbeit für Europa bringen sie nichts zustande. Das haben zumindest die vergangenen Jahre gezeigt.
Nur kurz, aber das hört sich jetzt sehr easy an, nach dem Motto, die sind da zwar stark drin, aber die werden sich selbst zerlegen.
Die werden sich wahrscheinlich selbst zerlegen, aber natürlich wird sich Grundlegendes ändern. In den vergangenen Jahrzehnten war es im Europäischen Parlament immer so, egal wie die Wahlen ausgehen, am Ende reicht es für Sozialdemokraten, Progressive und Konservative, eine stabile Mehrheit zu bilden. Die Zeiten sind vorbei. Es wird schwieriger, es wird aber auch spannender. Es wird vielleicht auch innovativer, weil neue Mehrheiten gebraucht werden. Das heißt, wir brauchen mindestens drei Fraktionen und das könnte ja durchaus eine Chance sein für eine fortschrittliche Mehrheit aus Sozialdemokraten, Progressiven, Grünen und Liberalen, kann aber durchaus auch eine Mehrheit sein, bei denen die Konservativen stark beteiligt sind.
Sie haben es eben schon angesprochen, also Konservative und Sozialdemokraten haben ja also in allen großen EU-Staaten auch wirklich stark verloren. Jetzt heißt es schon öfter, diese Wahl hat das Ende der Volksparteien besiegelt. Ist das so?
Es gibt keine dauerhafte Abkehr von den traditionellen Volksparteien, Mitte links und Mitte rechts. Aber es gibt eine immer geringer werdende Wählerbindung. Es entwickeln sich neue Parteien. Das Parteiensystem insgesamt zersplittert. Es wird weniger stabil. es wird fragiler. Das hat seinen Preis und das erleben wir ja inzwischen auch in Deutschland, in denen es immer schwieriger wird, stabile Regierungen zu bilden. Und in anderen Ländern ist das genauso eine Bewährungsprobe und wird jetzt auch eine sein fürs Europäische Parlament.
Vor dieser Wahl haben wir irgendwie 100.000 Mal gehört, das ist eine Schicksalswahl. War das jetzt eigentlich wirklich eine Schicksalswahl oder war das nur die übliche Panikmache, um die eigenen Leute zu mobilisieren?
Die Menschen haben ja doch verstanden, dass man Demokratinnen und Demokraten braucht, um die europäische Demokratie zu retten. Aus diesem Grund ist ja auch die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen. Sowas hat man ja noch nie. Und das ist erstmal ein großes Dankeschön wert an alle Bürgerinnen und Bürger. Hat ja auch eine ganze Reihe von Bürgerbewegungen gegeben. Die Zivilgesellschaft hat sich ja doch auch aus dem Halbschlaf herausbewegt und hat sich kritisch gezeigt. Pulse of Europe, andere Bewegungen. Das hat offenkundig doch geholfen, Europa zu verteidigen. Aber das reicht eben noch nicht, weil es jetzt natürlich nicht nur darum geht, ein Bündnis zu schmieden zwischen den überzeugten Europäerinnen und Europäern, sondern wir brauchen jetzt natürlich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und da liegen ja ein paar Themen auf dem Tisch. Sozialer Zusammenhalt, Digitalisierung, Klimaschutz, wirtschaftliche Fragen, die Rolle der Europäischen Union auf der globalen Ebene. Da wird dann der Konsens der überzeugten Europäerinnen und Europäer schon schwieriger.
Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Roth, jetzt ist Mittwoch nach der Wahl, Kabinettssitzung. Die Kanzlerin kommt frisch aus Brüssel vom Gipfel mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Staaten. Dieses Treffen war ja der Auftakt zu einem vermutlich relativ beinharten Poker auch im Posten. Die Frage, über die gerade am meisten diskutiert wird, ist ja, wer wird EU-Kommissionspräsident oder Präsidentin? Und da geht es ja auch um mehr als eine Personalie. Es geht ja um eine Machtfrage zwischen dem Parlament und den Chefs der Mitgliedstaaten, denn die wollen ja durchaus unterschiedliche Dinge. Darüber möchte ich jetzt gerne ein bisschen ausführlicher mit Ihnen reden und ich habe Ihnen dazu was mitgebracht. Das ist die HR-Info-Interviewbox. Die bekommt bei uns jeder Gast und die wird individuell für ihn befüllt. Und es wäre sehr nett, wenn Sie die öffnen. Und weil unsere Hörer ja nicht sehen können, was drin ist, wäre es auch sehr nett, wenn Sie ihnen das sagen.
Das ist aber mal eine Überraschung. Mein Team hätte mich auch mal vorbereiten können.
Das wusste auch Ihr Team nicht.
Ah, sehr gut. Also, das erinnert mich erstmal an meine Kindheit. Lange ist es her. Da sind nämlich Lego-Männchen. Ein rotes Lego-Männchen mit dem Konterfei von Franz Timmermans, meinem alten Freund.
Und dem Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten.
Und dann haben wir hier Frau Vestager, das ist jetzt die im Nachhinein gekürte Spitzenkandidatin der Liberalen und die für Wettbewerb zuständige Kommissarin.
Starke Frau
Dänemark.
Der Liberalen war sie auch schon vorher,
ja, ne?
Ohne offiziell Spitzenkandidatin zu sein, kann man glaube ich so sagen.
Also ich streite mich gern mit ihr, aber eine tolle Europäerin. Ja, und dann haben wir hier so einen schwarzen Sheriff, das ist Herr Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei. Und dann haben
von
wir hier
CSU.
Noch was.
Von der CSU. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei denen.
Okay.
Sie haben natürlich einen Favoriten aus den dreien. Ist klar. Für die SPD.
Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass Franz Timmermans gute Chancen hat, Kommissionspräsident zu werden.
Wie kommt das? Weil die EVP von Manfred Weber ist doch immerhin stärkste Fraktion. Wie kommen Sie darauf, dass Franz Timmermans eigentlich ganz gute Chancen hat?
Er hat deshalb gute Chancen, weil am Ende es ja nicht alleine reicht, nur die stärkste Fraktion zu repräsentieren. Am Ende braucht man eine Mehrheit. Das ist im Bundestag so, das ist in den Landtagen so. Nicht immer stellt die stärkste Fraktion auch den Regierungschef oder die Regierungschefin. In Europa ist es ähnlich. Also am Ende wird es davon abhängig sein, schafft man ein Bündnis im Europäischen Parlament, das sich auf Franz Timmermans verständigt.
Und Sie haben eher das Gefühl, Manfred Weber hat da nicht so viel Unterstützung?
Ich bin jetzt natürlich mit den Interna der Konservativen nicht so vertraut, aber bei meinen Begegnungen in Brüssel, und ich stoße ja naturgemäß bei den Europaministern und Europaministern sehr oft auf konservative Kolleginnen und Kollegen, hatte ich immer den Eindruck, also die Leidenschaft für Herrn Weber hält sich in Grenzen. Das ist sicherlich bei Franz Timmermans nochmal eine andere Geschichte. Und wir erleben ja auch bei den Staats- und Regierungschefs, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt.
Es ist ja so, dass viele Staats- und Regierungschefs in der EU sehr klar gemacht haben, dass sie ganz wenig von der Idee halten, dass einer der Spitzenkandidaten dann auch Kommissionspräsident werden muss. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat das idiotisch genannt, diese Idee.
Ja, aber die Parteifamilien haben sich darauf verständigt und wir erleben derzeit das Ringen um die Interpretation des europäischen Vertrags. Denn auch da steht drin, dass im Lichte der Ergebnisse der Wahlen des Europäischen Parlaments die Staats- und Regierungschefs einen Vorschlag unterbreiten. Am Ende des Tages wird es aber einen Vorschlag geben müssen, der auf die Zustimmung der Mehrheit des Europäischen Parlaments stößt. So, und das ist Demokratie. Das kann noch ein bisschen dauern. Bin mal gespannt, ob es Herrn Tusk gelingt, bis Ende Juni einen vernünftigen Vorschlag zu machen.
Dem Ratspräsidenten.
Und da wird es natürlich auch davon abhängen, ob man einen ausgewogenen Vorschlag macht. Es geht ja nicht nur um den Kommissionspräsidenten. Es gibt ja auch noch den Ratspräsidenten. Es gibt die faktische Außenministerin oder den Außenminister der EU. Es gibt auch noch eine Neubesetzung bei der Europäischen Zentralbank. Es gibt den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Es geht auch um Männer und Frauen, um Ausgewogenheit Nord, Süd, Ost, West. Das wird nicht einfach sein.
Bleiben wir noch mal kurz beim Kommissionschef, Chefin. Jetzt dürfen Sie reingucken in das, was noch drin ist in der Box.
Also das ist wirklich spannend. Ich komme gern wieder.
So eine Art weißer Ritter. Joker, wie immer man es nennen will.
Ja.
Dreiköpfig.
Da haben wir erst einmal Herr Barnier, der hat ja auch schon Wahlkampf in eigener Sache betrieben.
Chefunterhändler Brexit genau. Der EU.
Hat das auch super gemacht, muss man anerkennen. Kommt aus Frankreich, ist ein alter Haudegen. Ich weiß nicht, in wie vielen Kommissionen der schon gedient hat. Ist er also ein erfahrener, aber auch älterer Herr. Dann haben wir Mark Rutte, den Premierminister der Niederlande, dem man ja immer wieder auch mal nachsagt, er hätte Lust auf was Neues. Und dann haben wir Frau Lagarde, eine weitere Französin, die derzeit Präsidentin oder Chefin des Internationalen Währungsfonds in Washington ist.
Erstaunlich ja auch vielleicht, dass zwei Franzosen dabei sind. Könnte man denken, vielleicht fingert da der französische Präsident Macron mit. Was haben Sie denn eigentlich für ein Gefühl? Wie stark ist die Stimme von Angela Merkel eigentlich noch in der EU? Also hat die eventuell die Macht, sich auch gegen ein Votum von Emmanuel Macron, der ja auch Truppen sammelt, hinwegzusetzen, wenn sie nicht dasselbe möchte?
Also zwei unerbetene Ratschläge. Den einen Ratschlag unerbeten an Emmanuel Macron, den ich aufgrund seines europapolitischen Engagements sehr, sehr schätze. Auch er möge das Wahlergebnis respektieren und die Verständigung auf die Spitzenkandidaten. Ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung vieler Bürgerinnen und Bürger. Und mein unerbetener Ratschlag an die Bundeskanzlerin ist, darauf zu achten, dass sie nicht für sich selber spricht und nur für ihre Partei, sondern sie spricht für die Bundesregierung. Die besteht meines Wissens immer noch und
wer weiß, wie lange
CDU,
noch, aber noch,
CSU
ja.
Und der SPD. Das heißt, es geht hier nicht um einen Merkel-Vorschlag, es geht hier um einen gemeinsamen Vorschlag dieser Bundesregierung.
Vielleicht kein Rat, aber ein Eindruck. Haben Sie denn eine Idee, was Angela Merkel wirklich will? Es heißt ja öfter, dass sie eigentlich null an Manfred Weber hängt und zum Beispiel sehr gut mit einer Frau wie Margrethe Vestager leben könnte.
Ach, ich habe es nicht so mit Küchenpsychologie. Am Ende des Tages wird sie auch Mehrheitsentscheidungen zu respektieren haben. Ich bin erstmal ihr dankbar, dass sie auch deutlich macht, die Spitzenkandidaten sind nicht einfach nur Pappfiguren gewesen für den Wahlkampf, sondern man will natürlich auch nach dem Wahlkampf an ihnen festhalten. Ob das am Ende greift, weiß ich nicht. Aber noch einmal, es geht im Rat dann darum, ob man sich auf einen Vorschlag verständigt, der auch eine Chance hat, von den Europaabgeordneten gewählt zu werden. Und da ist das Rennen noch offen.
Sie hören HR Info, das Interview, heute mit Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Natürlich möchte ich mit dem Genossen Michael Roth auch über seine SPD nach der Europawahl reden. Das wird jetzt nicht ganz einfach. Das wird für Sie nicht ganz einfach, weil es kein Spaß ist, ein 15,8% Ergebnis und die Folgen zu diskutieren. Und auch für mich ist das nicht ganz einfach, denn es ist gerade Mittwochmittag, 12.24 Uhr. Wir zeichnen dieses Interview für den Abend auf. Das ging terminlich nicht anders. Und man muss ja gerade immer fürchten, dass einem noch eine neue Wolte dazwischen kommt. Die letzte war ja am Montagabend, als Ihre Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verkündet hat, dass sie die Wahl zur Fraktionsspitze auf nächsten Dienstag vorzieht. Haben Sie eigentlich, wie die meisten Genossen, davon auch aus dem Fernsehen erfahren?
Ja, das habe ich. Aber ich will Ihnen noch mal in einem Punkt widersprechen. Meine Sorgenfalten haben weniger etwas mit dem Ergebnis zu tun. Natürlich auch. Aber
ich wollte gerade sagen, bei 15,8.
Lassen Sie es mich doch kurz erklären. Aber ich will auch gerne ganz offen sagen, ich habe auch noch nicht auf alles eine vernünftige, abschließende Antwort. Da ist doch vieles zusammengekommen. Also die Sorgenfalten wegen des Ergebnisses ja, aber dass ich vielleicht noch nicht so richtig zufriedenstellende Antworten zu geben vermag, hat eher etwas mit meiner eigenen Ratlosigkeit zu tun. Und ich mag Politiker und Politikerinnen nicht, die auf immer alles gleich sofort eine super Antwort haben. Ich kann Andrea Nahles erst einmal verstehen. Das ist so eine Art Befreiungsschlag, nachdem ja auch Kollegen, anstatt Wahlkampf zu machen, die Zeit vor dem Wahltermin dazu genutzt haben, Personalspekulationen zu bedienen. Sowas tut man einfach nicht, das ist unanständig. Und damit hat man auch denen einen Schlag gegeben, die sich engagiert für ein besseres Ergebnis der SPD eingesetzt haben. Das hat mir nicht gefallen. Das habe ich auch so im Parteivorstand am Montag gesagt.
Sie haben von einem Befreiungsschlag von Andrea Nahles gesprochen. Andere, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, eigentlich sieht man hier die abgebrühteste sozialdemokratische Machtpolitikerin seit Gerd Schröder eigentlich in Hochform, weil sie hat ihre Gegner doch eiskalt ausgekontert. Die wollten doch eigentlich, dass Nahles sich erst noch die erwarteten Klatschen bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Anfang September abholt und dass man dann anfängt, die Messer zu wetzen. Also war das schon machtpolitisch sehr, sehr klug von Andrea Nahles?
Natürlich ist es machtpolitisch nachvollziehbar. Aber sowas kommt von sowas. Dahinter oder davor liegt ja auch eine bittere Geschichte einer Nadelstichpolitik, wo sie immer wieder auch in Frage gestellt wurde. Es geht hier aber nicht alleine um Andrea Nahles, sondern es geht natürlich um die Zukunft der SPD. Und da haben hoffentlich inzwischen alle den Schlag gehört. Da kann man nicht mehr nur über den Austausch von Köpfen sprechen, sondern die faktisch gescheiterte Erneuerung der SPD, was Haltung, was Umgang, was Teamspiel anbelangt, kann ja jetzt nicht nochmal getoppt werden, indem man wieder so ein Spielchen betreibt, wo hinter den Kulissen irgendwas ausbaldowert wird. Ich würde alle dazu raten, auch ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Der Druck in der SPD ist gewaltig. Es gibt einen großen Wunsch, dass man jetzt wirklich auch Konsequenzen zieht. Aber die Konsequenzen können ja nicht alleine darauf beruhen, dass man jetzt sein Mütchen kühlt und es bei einer Kampfabstimmung belässt. Ich bin ja mal gespannt, wer jetzt auch antritt. Das kann ich natürlich noch nicht sagen.
Kommen wir gleich noch drauf. Sie haben gesagt, der Druck ist gewaltig. Wie sehr spüren Sie den auch von der Basis? Weil ich habe aus Hessen gehört, dass da jetzt etliche Unterbezirke Beschlüsse fassen. Nahles muss weg, Olaf Scholz, der Vizekanzler, Finanzminister, muss auch weg. Eigentlich muss die gesamte Parteiführung weg. Wie ist das bei Ihnen? Was nehmen Sie da wahr?
Der Schmerz der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Hessen ist natürlich besonders groß. Wir sind ja nicht ganz verantwortungslos im Hinblick auf das Landtagswahlergebnis. Da meine ich jetzt den Bund, die Bundes-SPD. Bund, genau. Ich komme aus einer Region Nordhessen, die nach wie vor quasi einem gallischen Dorf ähnelt. Die ist rot gemalt. Der Rest ist schwarz, tiefschwarz. Die roten Regionen in Deutschland, die schmelzen wie die Butter in der Sonne.
Wie die Pole.
Und wir werden zukünftig noch nicht mal mehr eine sozialdemokratische Europaabgeordnete haben. Das ist bitter. Deswegen ist der Zorn bei uns sicherlich besonders groß.
Ich möchte eine kleine Schnellfragerunde machen. Ich werde Sie damit Aussagen konfrontieren. Und es wäre schön, wenn Sie einfach nur sagen, stimmt oder stimmt nicht. Und ich warne vor, es folgen fiese Fußballvergleiche.
Ui, ich habe von Fußball gar keine Ahnung.
Ach, ich glaube, das kriegt noch jeder hin. Sigmar Gabriel ist mittlerweile der Lothar Matthäus der SPD. Schon lange nicht mehr relevant, aber von der Seitenlinie aus kräftig klugscheißern. Stimmt oder stimmt nicht?
Leider scheint das zu stimmen.
Martin Schulz, der Ex-Parteichef und Ex-Kanzlerkandidat, dem Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz nachgesagt werden, der war nie der geniale Franz Beckenbauer, für den er sich hält. Stimmt oder stimmt nicht?
Jetzt weiß ich nicht, wie genial Franz Beckenbauer gewesen ist.
Ich glaube, der war schon ganz gut.
Ja, dann will ich dir mal nicht widersprechen.
Falls Andrea Nahles wirklich Platz machen muss, dann muss ein echtes Nachwuchstalent kommen und keiner, der selbst schon seit gefühlt 1000 Jahren mitmischt.
Ja.
Schade eigentlich, dass Kevin Kühnert kein Bundestagsmandat hat.
Der hat doch noch ganz viel Zeit.
Komisch, dass in der Nachfolgedebatte nur Männernamen fallen. Die SPD hat nach 1,5 Jahren offenbar genug vom Experiment Frau an der Spitze. Stimmt oder stimmt nicht?
Völliger Unsinn. Die Zukunft der SPD kann nur eine sein, die geschlechtergerecht ist. Wir brauchen Frauen und Männer und wir haben sie.
Schalten wir mal zurück in den Normalmodus. Das heißt, wir dürfen jetzt auch wieder ein bisschen länger reden. Was erwarten Sie denn jetzt von den Nahles-Gegnern, die da irgendwie seit Monaten hinter den Kulissen stänkern? Also muss das Motto jetzt sein, entweder kandidieren oder Klappe halten?
Wir sollten nicht die Klappe halten. Wir müssen uns ja jetzt auch austauschen. Wir brauchen ja auch ein vernünftiges Gespräch. Ich bin aus der letzten Parteivorstandssitzung am vergangenen Montag insofern etwas beruhigter rausgegangen, weil ich schon den Eindruck hatte, dass wir das noch hinbekommen. Trotz einer dramatischen, schmerzhaften Niederlage uns nochmal anzuschauen und wirklich auch die Dinge auf den Tisch zu legen und ernsthaft, vernünftig miteinander zu reden. Das ist kein Gebrülle. Es ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass keiner von uns schon so eine richtig überzeugende Antwort weiß. Das braucht auch noch ein bisschen. Aber wir müssen ja irgendwie zusammenhalten. Also für mich sind jetzt zwei Punkte ganz, ganz wichtig. Sonst werden wir noch weiter verlieren. Das erste ist Teamspiel, um mal im Fußball zu bleiben, von dem ich nicht so viel Ahnung habe. Und das zweite ist Öffnung. Wir müssen uns immer wieder auch mal fragen, wie kommen wir denn eigentlich an bei anderen Menschen? Und kriegen wir eine Öffnung hin, dass wir wieder interessanter und einladender werden. Noch einmal, alleine neue Sprechzettel und neue Positionspapiere werden uns nicht helfen. Ich glaube, wir haben vor allem ein Haltungs-Mentalitätsproblem. Wir sind nicht mehr spannend genug, wir sind nicht mehr freudig genug, wir strahlen keinen Optimismus aus. Und da müssen wir vor allem ansetzen. Und es gibt wunderbare Menschen auch außerhalb der SPD, die können uns vielleicht dabei helfen.
Die inhaltliche Debatte, die wird Sie sicherlich noch eine Zeit lang verfolgen. Aber ich glaube, jetzt bis zum nächsten Dienstag wird das erstmal ziemlich überlagert von der Personalfrage. Wenn wir noch mal kurz auf diesen kommenden Dienstag schauen, wenn in der Fraktion eine neue, alte Führung, was auch immer gewählt wird. Was wäre denn für Sie da das ideale Szenario, dass Andrea Nahles keinen Gegenkandidaten hat, dass sie einen hat, dass sie zwei hat?
Ich weiß, dass es in der SPD eine große Angst davor gibt, auch Dinge offen auszutragen. Aber ich hätte mir natürlich, wenn Sie mich nach den Wünschen fragen, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir einen ordentlichen, vernünftigen Prozess einleiten.
Also das heißt regulär im September.
An dessen Ende selbstverständlich auch natürlich verschiedene Kandidaturen stehen können. Das Ganze ist jetzt aus der Not heraus geboren und noch einmal, ich versuche mich ja auch in Andrea Nahles hineinzuversetzen. Ich finde es derzeit bitter, dass der Eindruck erweckt wird von einigen, das Problem der SPD bestünde ausschließlich in einer einer Führungspersönlichkeit. Das ist nicht so. Die SPD hat ein viel tiefer liegendes Problem. Das wird man nicht alleine durch das Auswechseln und den Austausch einer Person lösen können. Aber Mut zu verschiedenen Kandidaturen, Mut dazu, sich breit aufzustellen. Ich bin doch noch nicht mal davon überzeugt, dass die Strukturen, die wir derzeit haben, ausreichend sind. Auch da sollten wir mal drüber reden. Bevor wir neue Personen ins Amt bringen, sollten wir darüber nachdenken, ob denn die Strukturen, die wir haben, überhaupt die richtigen sind.
Gäbe es denn einen Gegenkandidaten, der Sie überzeugen könnte? Oder ist für Sie klar, dass Sie auf jeden Fall für Andrea Nahles stimmen?
Es geht ja hier nicht alleine darum, was ich für einen Wunsch habe, sondern es geht vor allem auch darum, wie kann sich die SPD als Team so aufstellen, dass sie wieder interessanter, spannender wird, dass sie auf der Höhe der Zeit ist. Und da will ich auch nochmal daran erinnern, dass es Andrea Nahles bei aller Kritik vermocht hat, die SPD in einem Punkt zu versöhnen, nämlich inhaltlich mit ihrer eigenen Vergangenheit. Was haben wir uns rumgequält mit Hartz IV und mit den Sozialstaatsreformen, die schon so lange zurückliegen und Arbeitsmarktreformen. Da hat sie wirklich auch ein großes Verdienst auf den Weg gebracht. Und das gehört zur Fairness, dass man das jetzt auch mal anbringt und sich nicht nur mokiert über irgendwelche Fernsehauftritte oder irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen.
War jetzt aber keine Antwort auf die Frage, ob Sie auf jeden Fall für Andrea Nahles stimmen wollen.
Ja, ich kenne ja die Situation auch nicht. Erstmal weiß ich, dass es am nächsten Dienstag nicht nur alleine um Andrea Nahles geht, sondern es geht auch um die Regierungsverantwortung der SPD, es geht um den weiteren Weg. Und noch einmal, wer meint, dass einfach nur das emotionale Austoben am Stimmzettel irgendetwas löst, der irrt.
Das war Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt in HR Info, das Interview. Wenn Sie gerne mehr Informationen zur Sendung haben möchten oder den Podcast nachhören wollen, dann schauen Sie doch auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.